Der Tag in Hessen. Ein Online-Angebot des Hessischen Rundfunks.
Mit Andreas Heigen. Es war eine deftige Überraschung, die der hessische SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel da am Rande einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion verkündete. Thorsten Schäfer-Gümbel zieht sich nach 10 Jahren an der Spitze der hessischen SPD aus dem politischen Geschäft zurück. Beim Parteitag im Herbst wird er nicht mehr erneut kandidieren und auch seine Ämter bei der Bundes-SPD wird er niederlegen. Vielmehr scheint es TSG, wie man ihn auch nennt, in die Wirtschaft zu ziehen. Ein lukrativer Job bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit wartet. Aber wie reagiert die Basis auf diesen Rückzug? Rainer Janke hat bei den Sozialdemokraten in Homberg im Schwalm-Eder-Kreis mal nachgefragt.
Beim SPD-Ortsverein in der Kreisstadt Homberg-Efze. Eigentlich steht eine Expertenrunde zum Thema naturnahe Stadt- und Gartengestaltung auf der Tagesordnung. Doch tatsächlich beherrscht ein anderes Thema den Abend, der angekündigte Rückzug von TSG von Thorsten Schäfer-Gümbel.
Ja, für mich war es nicht überraschend. Die SPD will sich neu aufstellen, auch personell.
Ich hätte gedacht, er macht es weiter. Überrascht mich ein bisschen.
Auch im Lokal selber wird über die überraschende Entscheidung diskutiert.
Ich respektiere auf jeden Fall den Schritt. Er hat eine sehr gute Arbeit die letzten Jahre geleistet. Und macht jetzt Platz für einen Neuanfang.
Traurig nicht, aber überrascht.
Ich denke, das ist die logische Konsequenz auch aus der letzten verlorenen Landtagswahl gewesen. Und das gibt uns natürlich auch eine Chance für den Neubeginn hier in Hessen.
Ein Neubeginn der SPD in Hessen, das ist für die Genossen an der Basis auch der Grund, warum die Entscheidung zum Rückzug erst jetzt kommt.
Er ist ein Mensch, der erstmal die Nachfolge vernünftig regeln will und nicht spitz auf Knopf alles rauswirft.
Christa Gerlach ist seit mehr als 40 Jahren in der SPD. Sie lobt vor allem die Verdienste von Thorsten Schäfer-Gümbel, nachdem er den Parteivorsitz vor 10 Jahren von Andrea Ypsilanti übernommen hatte.
Weil er die SPD damals aus dem Tal der Tränen herausgeführt hat, der auch die Partei damals und auch heute zusammengehalten hat.
Angelika Müller hat ebenfalls Verständnis für den angekündigten Rückzug.
Ich denke, er hat auch jetzt erkannt, dass er nichts mehr erreichen kann.
Auch Dieter Werkmeister ist seit vielen Jahren SPD-Mitglied und hat Schäfer-Gümbel als einen Mann kennengelernt, der sich vor allem für die Menschen außerhalb der Metropolen einsetzt.
Ich kenne eigentlich Thorsten Schäfer-Gümbel als ehrliche politische Haut und als Fürsprecher für die Entwicklung der ländlichen Regionen.
Natürlich wurde gestern Abend im SPD-Ortsverein auch darüber diskutiert, wer TSG folgen soll. Die Meinungen gehen dabei noch weit auseinander.
Es wäre jetzt mal an der Zeit, wenn es eine stärkere nordhessische Komponente geben würde, dass Michael Roth das durchaus gut machen könnte.
Nancy Fraeser ist meine Favoritin. Das denke ich, das wäre eine gute Wahl.
Auffällig ist, die Parteibasis nimmt Schäfer-Gümbel den Schritt nicht übel. Im Gegenteil, immerhin werde er in Zukunft bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in einem Bereich arbeiten, der ihm schon immer am Herzen gelegen hat, sagt diese Sozialdemokratin.
Er hat ja früher auch schon in der Richtung Entwicklungshilfe gerne gemacht. Und wenn ich mir angucke von anderen Parteien, wo die gelandet sind zum Teil, also dann finde ich das noch eine vernünftige Lösung halt für ihn.
Ein Beitrag von Reporter Rainer Janke. Opel ist bei der Sanierung und Neuausrichtung des Konzerns wieder einen Schritt weitergekommen. Nach der Übernahme durch PSA vor rund 1,5 Jahren hat das Rüsselsheimer Unternehmen schon rund 3.700 Stellen abgebaut und die Kosten drastisch gesenkt. Letztes Jahr soll Opel nach Konzernaussagen sogar wieder Gewinn gemacht haben. Doch in den letzten Wochen gab es immer wieder Unmut zwischen Betriebsrat und Unternehmen. Denn Teile des Entwicklungszentrums sollen verkauft werden. Und zwar an den französischen Ingenieursdienstleister Segular. Dagegen haben sich die Arbeitnehmervertreter bisher gesperrt. Aber jetzt hat man sich doch geeinigt. Darüber haben wir mit Reporter Roman Warschauer aus der hr-Info-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Und wir wollten zunächst von ihm wissen, wie es denn zu dieser Einigung nun gekommen ist.
Ja, man hat ja schon lange diskutiert in der sogenannten Einigungsstelle. Da sitzen eben beide Parteien, also die Geschäftsführung und die Gewerkschaft. Das war wohl nicht ganz einfach, aber jetzt hat man sich am Ende doch tatsächlich geeinigt. Und es sieht vor allem eben eine Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiter vor. Also bis zu 2000 der 6500 Mitarbeiter aus dem Entwicklungszentrum, die können zu diesem Ingenieursdienstleister Segular wechseln. Aber sie müssen es nicht, sondern sie können auch sich alternativ Alternativ dazu entscheiden, dass sie entweder eine Abfindung annehmen und das Unternehmen ganz verlassen oder zum Beispiel, wenn es möglich ist, auf Vorruhestand oder Altersteilzeit zu setzen. Keiner muss am Ende zu Segula. Das ist sozusagen das Wichtigste.
Und sind denn damit alle Streitfragen zwischen den Arbeitnehmern und dem Unternehmen vom Tisch?
Also ich glaube, die größte Unsicherheit, die es noch bei vielen Mitarbeitern gibt, ist, wenn ich jetzt zu Segula wechseln sollte, sind die Konditionen, die ich da habe, genauso gut wie bei Opel oder kriege ich da möglicherweise weniger Geld? Sind die Rahmenbedingungen schlechter? Es müssen erstmal aber nur für ein Jahr sozusagen die Tarifverträge übernommen werden. Aber wie geht es danach dann weiter? Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass jetzt eben man dann nochmal einen eigenen Tarifvertrag mit Segula abschließt. Aber Segula hat auch schon bekannt gegeben, man will das jetzt möglichst schnell angehen.
Opel macht jetzt also wieder Gewinn und es gibt auch eine Lösung für das Entwicklungszentrum. Aber gibt es denn noch weitere Baustellen?
Es gibt noch ein paar Baustellen, zum Beispiel was die Fahrzeugmontage in Rüsselsheim anbetrifft. Das Werk, das ist in den letzten Monaten ziemlich stark heruntergefahren worden. Da werden nicht mehr so viele Autos produziert wie noch vor einem Jahr zum Beispiel. Da ist es wichtig, dass dort ein zweites Modell hinkommt, dass eben die Auslastung wieder steigt. Und grundsätzlich ist das zweite Modell auch angekündigt, aber es ist immer noch nicht klar, was es genau wird und wann es genau kommt. Und das sorgt auch wieder für Unsicherheit bei den verbleibenden Mitarbeitern dort im Werk. Also das muss noch geklärt werden. Und ansonsten muss Opel eben, sie haben jetzt zwar sozusagen die Kostenseite in den Griff gekriegt, sie verdienen wieder Geld, aber jetzt müssen sie eben auch versuchen, wieder mehr Marktanteile zu gewinnen und natürlich vor allem in diesen Zukunftsthemen Elektromobilität, vernetztes Fahren, Digitalisierung des Automobils sozusagen, dass sie da dann auch mithalten können und in Zukunft konkurrenzfähig sind, sodass eben Opel nicht in ein paar Jahren dann wieder in die Krise stürzt.
Opel ist bei der Neuausrichtung des Konzerns wieder einen Schritt weiter. Dazu gehört haben wir Roman Warschauer. In Wiesbaden hat Innenminister Peter Beuth die alljährliche Verkehrsunfallstatistik vorgestellt. Die gute Nachricht, die Zahl der Unfälle in Hessen ist um 2% zurückgegangen. Die schlechte, es gab 26 Todesfälle auf hessischen Straßen mehr. Besonders ins Visier nehmen will der Innenminister nun die Lkw-Fahrer. Sie waren vergangenes Jahr an 15% der Unfälle in Hessen beteiligt. Aus Wiesbaden unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Bei Fußballfans ist der Hessische Innenminister Peter Beuth zurzeit bekanntermaßen nicht besonders beliebt. Gut möglich, dass jetzt auch einige Brummifahrer sich zu Intimfeinden des CDU-Politikers erklären könnten. Denn Beuth will ihnen das Alkoholtrinken vermiesen. In Zukunft soll für Lkw-Fahrer auf hessischen Straßen eine Null-Promille-Grenze gelten.
Wir haben zwar für Busfahrer, wir haben für Taxifahrer, wir haben für Fahranfänger die Null-Promille-Grenze, aber ich bin auch der Auffassung, dass wir für den Lkw-Fahrer, der in 40-Tonnen-Gerät durch eine Baustelle führt, wo der Lkw gerade so breit ist wie der Fahrstreifen, dass wir da nicht akzeptieren können, dass er Alkohol getrunken hat.
Bisher dürfen Lkw wie auch Autofahrer mit bis zu 0,49 Promille im Blut unterwegs sein. Beuth will sich nun auf Bundesebene für eine gesetzliche Verschärfung für Brummifahrer einsetzen. Betroffen wären alle Berufskraftfahrer, die Fahrzeuge ab einem Gewicht von 2,8 Tonnen fahren. Für Privatpersonen und Handwerker würden die 0 Promille dagegen nicht gelten. Die Polizeikontrollen von Ende Januar an hessischen Raststätten, bei denen in einer einzigen Nacht 190 Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss angetroffen wurden, haben beim Innenminister bleibenden Eindruck hinterlassen. Um den Kontrolldruck weiter zu erhöhen, wird die südhessische Polizei ab sofort die sogenannte Videostreife Lkw testen. Ein unscheinbarer Kastenwagen wurde dazu mit 2 Kameras ausgestattet, die, weil sehr weit oben angebracht, bis in die Fahrerkabine von Lastwagen hineinfilmen können. Landespolizeipräsident Udo Münch zählt auf, bei was man Brummifahrer in Hessen schon alles erwischt hat.
Von der morgendlichen Toilette über Zähneputzen, über Rasieren, über das Fernsehschauen während dem Fahren. Also alles, was ich vorstellen könnte, da ist das Handy noch das kleinste Problem. Der Kontakt mit dem Spediteur, die Neuorientierung der Route, das Neuentstellen des Navi-Systems, alles das, was dort ablenkt.
Ein weiteres Problem, das vergangenes Jahr dem Beamten auf hessischen Straßen wieder begegnet ist, sind Motorradfahrer mit zu hoher Geschwindigkeit. Jeder 4. Todesfall war ein Motorradfahrer.
Wir haben mittlerweile über 10 Markenmotorräder, die bei uns serienmäßig auf der Straße laufen mit über 200 PS. Das sind Feuerstühle, hat man früher gesagt, die Wenn man das mal weiß und Gefühl hat, was man da in der Hand hat, in aller Regel recht, das ist schon enorm.
Und enorm gefährlich, wenn man mit den Maschinen nicht umgehen könne. Fast in den Hintergrund der jährlichen Verkehrsunfallstatistik rückte diesmal die Zahl der Wildunfälle in Hessen. Die ist nämlich zurückgegangen um fast 2000 Fälle. So richtig erklären konnte sich den Rückgang jedoch keiner der Experten. Eine Hypothese dazu: die Tiere hätten dermaßen viel zum Fressen gehabt, dass sie seltener als sonst auf der Suche nach Futter über die Straße liefen.
In Wiesbaden hat Innenminister Peter Beuth die alljährliche Verkehrsunfallstatistik vorgestellt. Der Minister will vor allem die Lkw-Fahrer stärker ins Visier nehmen. Diskutiert wird eine 0-Promille-Grenze für Lkw-Fahrer. Es geht darum, Unfälle zu verhindern. Das war ein Beitrag von Nikolas Buschlüter dazu. Es geht um die Psychiatrie im Klinikum Frankfurt-Höchst. Einen Einblick ermöglicht jetzt eine TV-Reportage, denn eine Undercover-Reporterin hat sich dort als Praktikantin eingeschleust und hat mit versteckter Kamera in der geschlossenen Station gedreht. Zu sehen waren die Bilder in der RTL-Sendung Team Wallraff. Die Bilder, die dort zu sehen waren, haben viele Menschen schockiert, denn wenn es dort wirklich so ist, dann sind die Zustände unhaltbar. Unser Reporter Tobias Lüppen ist dem nachgegangen und wir wollten zunächst von ihm wissen, was in der Psychiatrie in Frankfurt-Höchst offenbar im Argen liegt.
Naja, die Bilder, die geben Hinweise auf viele, teilweise eklatante Missstände. Die Aufnahmen zeigen die Patienten, die teilweise verwahrlost in den Gängen herumgeistern, teilweise mit entblößtem Hintern, oder da ist die Einlage zu sehen und es scheint auch niemanden zu stören. Dann ist dort ein ständiges Geschrei, das machen die Aufnahmen hörbar. Es liegt so eine Atmosphäre von Kontrollverlust und Gewalt in der Luft. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die ja psychisch sehr zerbrechlich sind, vielleicht wegen Depressionen, Suizidgedanken da sind, die ziehen sich verängstigt zurück. Die Reporterin dort hat auch mit solchen Patienten offenbar gesprochen, wenn man diesen Bildern glauben kann. Ja, und ein Manko ist auch demnach die ärztliche Betreuung. Es wird eine Visite gezeigt, mit heimlichen Aufnahmen gefilmt. Die dauert 16 Sekunden. Das ist das erste Arztgespräch für einen depressiven Patienten. Dem wird eigentlich nur gesagt, wir stellen die Medikamente ein und dann schauen wir mal weiter. Und manche Patienten werden offenbar auch fixiert. In der Akutbehandlung gibt es das. Das ist nicht unüblich. Aber wenn man den heimlichen Aufnahmen der Schwestern glauben darf, dann geschieht das teilweise über Wochen hinweg und das wäre schon eigenartig.
Das klingt erschreckend. Die Bilder sind ja öffentlich zu sehen gewesen. Wie hat denn die Klinik bisher auf diese Vorwürfe reagiert?
Mit einem schriftlichen Statement hat die Klinik reagiert und der erste Satz lautet: Wir weisen die Darstellung von RTL zurück. Diese Darstellung sei verkürzt, vieles sei aus dem Zusammenhang gerissen und es entstehe ein Zerrbild von dem Alltag in einer Akutstation, die natürlich auch mit schwierigen Fällen immer zu tun hat. Das liegt in der Natur der Sache, da kommen psychiatrische Notfälle hin. Aber dann sagt die Klinik eben auch, wir werden dem nachgehen. Wenn es diese Missstände gibt, dann wollen wir sie aufklären und beheben. Und das muss die Klinik wohl auch, denn die Fachaufsicht hat sich inzwischen eingeschaltet, das Sozialministerium in Wiesbaden. Das verlangt jetzt von der Klinik eine Stellungnahme zu diesen dargestellten Missständen.
Aber da fragt man sich doch, solche Missstände hätten doch schon mal früher an die Öffentlichkeit kommen müssen.
Ja, genau. Also die Aufnahmen sind laut RTL auch schon ein Jahr alt. Sie sind von Anfang 2018 und RTL ist selbst ja auch auf das Thema gekommen durch Klinikbewertungen, die jedermann im Internet lesen kann über diese Klinik. Da werden auch diese Missstände von Patienten angesprochen, aber es hat da in diesen Foren eben keine breite Resonanz gefunden und es ist vor allen Dingen nicht zu den verantwortlichen Politikern offenbar durchgedrungen. Ich habe gestern mit dem Gesundheitsdezernenten von Frankfurt, Stefan Mayer von den Grünen, telefoniert. Er sagt, er hat es sich selbst im Fernsehen angeguckt und war total schockiert. Ihm war das offenbar nicht bekannt. Und die Stadt Frankfurt ist ja Gesellschafterin bei dieser Klinik. Er will dem jetzt auch nachgehen.
Es geht um scheinbar unhaltbare Zustände in der Psychiatrie in Frankfurt-Höchst. Wir haben mit unserem Reporter Tobias Lübben darüber gesprochen. Sie ist gerade mal so groß wie ein Einbaukühlschrank und trotzdem sprechen Entwickler und Forscher von der leistungsfähigsten Rechenmaschine für künstliche Intelligenz, die derzeit auf dem Markt ist. Die TU Darmstadt hat so einen Supercomputer jetzt in Betrieb genommen. Das Thema künstliche Intelligenz ist nicht unumstritten.
Should I kill people?
No, this is a bad thing to do.
Should I kill time?
Yes, why not?
Menschen totschlagen ist schlecht.
Zeit totschlagen dagegen ist okay. Forscher an der TU Darmstadt demonstrieren, dass der Supercomputer diese Unterscheidung treffen kann. Professor Christian Kersting, zuständig für den Bereich maschinelles Lernen an der TU, versucht mit seiner Forschungsgruppe herauszufinden,
ob Maschinen Wertevorstellungen des Menschen aus ihren Texten, aus den Texten, die Menschen geschrieben haben, auch wiederfinden können.
Die besondere Leistung des Supercomputers liegt dabei in erster Linie darin,
dass wir damit statt manchmal 7 Tage warten, bis es ein Ergebnis gibt, es vielleicht schon in einem halben Tag haben können.
Fortschritte in der Wissenschaft, schön und gut. Bei dem Gedanken, dass Maschinen jedoch tatsächlich irgendwann in der Lage sein sollen, moralische Entscheidungen zu treffen, da klingeln bei vielen die Alarmglocken. Tristan Horks beschäftigt sich als Zukunfts- und Trendforscher schon lange mit künstlicher Intelligenz und den Auswirkungen auf unsere Gesellschaft. Für ihn liegt ein großer Fehler bereits darin, was wir mit dem Begriff Intelligenz verbinden.
Eine grundlegende Verwechslung, die vielen passiert, inklusive auch mir sicherlich am Anfang, ist die, dass wir Intelligenz und Bewusstsein miteinander verwechseln. Und das ist natürlich zu vermeiden, weil dann denkt man natürlich sofort, dass diese Sachen wie Motive und so weiter entwickeln. Und das ist halt, wenn man mit den Technikern redet, nicht wirklich der Fall.
Technisch gesehen verarbeitet ein Supercomputer wie der an der TU Darmstadt demnach nur, mit was der Mensch ihn gefüttert hat. Ein stumpfes Befolgen menschlicher Befehle also. Keine Maschine mit eigenem Bewusstsein, keine Fähigkeit der sinnlichen Wahrnehmung, längst nicht imstande zu funktionieren wie das menschliche Gehirn oder gar zu fühlen, was richtig und was falsch ist.
Im Grunde genommen haben wir nur ein Mikroskop geschaffen, in Anführungsstrichen, um jetzt in menschlichen Texten Wertevorstellungen zu extrahieren. Und wir finden es eben spannend, dass wir jetzt selber über uns Menschen vielleicht noch mehr lernen können, weil wir sehen könnten vielleicht, wie sich Moralvorstellungen über die Zeit entwickelt haben.
Demnach ist der neue Supercomputer für künstliche Intelligenz der TU Darmstadt also lediglich ein leistungsstarker Helfer. Ein Assistent für Wissenschaftler, der schnell große Mengen an Texten verarbeiten und dadurch vielleicht auch irgendwann Aufschluss darüber geben kann, wie es um unsere, die menschliche Werte- und Moralvorstellung so steht. So zumindest der Forschungsstand heute.
Der Supercomputer aus Darmstadt, ein Beitrag war das von Silke Sutter. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Die Sendung finden Sie auch unter hrinforadio.de.